ARD Sounds.
Ich bin doch kein Psychopath. Kannte Leute, die eben schon irgendwie Fehlgeburten hatten. Und man merkt so, okay, es geht nicht nur mir so, es geht auch anderen so. Und wenn ich irgendjemandem da in so einer schwierigen Zeit helfen kann, dann möchte ich das gerne auch machen.
Danke der Nachfrage. Ich war Sockenmodel.
Nein.
Ja.
Kommt jetzt hier ein Überraschungsgast?
Vielleicht kommt jetzt hier ein Überraschungsgast. Herzlich willkommen.
Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland 3000. Hier verbringe ich jeden zweiten Mittwoch so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland 3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Die heutige Folge ist eine ganz besondere, denn wir waren live vor mehreren hundert Menschen beim ARD Sounds Festival in Nürnberg. Und ich überlege für diese Anmoderation hier ja immer, was die passendste Berufsbezeichnung für meine Gäste ist. Mirella Pretschek wird oft als YouTuberin, Influencerin oder Comedian vorgestellt. Nach diesem Abend mit ihr auf der Bühne würde ich sie aber vor allem eine begnadete Entertainerin nennen. Wir haben so viel gelacht über Millennial-Klischees, Kindererziehung, über Schnittblumen und den Protein-Hype, der gerade so um sich greift. Zwischendurch wurde es aber auch ernst. Da hat Mirella mir erzählt, dass sie seit unserer ersten Begegnung hier bei Deutschland 3000 zwei Fehlgeburten hatte und wie sie damit umgegangen ist. Und dann mussten wir natürlich über ihre große Liebe zum Reality-TV sprechen, die allerdings gerade etwas kriselt. Warum? Das haben wir nicht zu zweit besprochen, sondern mit einem Überraschungsgast. Einem Mann, dessen Job auf den ersten Blick so gar nichts mit Reality-TV zu tun hat und auf den zweiten dann doch erstaunlich viel. Viel Spaß.
Mirella, es ist ja auch, muss man vielleicht einmal sagen, für die Leute, die nicht live hier sind, es ist 9 Uhr abends.
Ja.
Das heißt, wir werden deine Bettgehzeit überschreiten.
Ja, es ist schwierig.
Mirella,
also, wenn ich ruhiger werde, dann kannst du auch mal kurz klatschen oder so. Also ich habe das mit dem Klatschen ja schon gut geübt. Könnt ihr mich einfach wieder wachklatschen oder so.
Oder, ja, dann müssen wir halt irgendwelche Special-Aktionen machen.
Ja,
wenn du jetzt
Konfetti fände ich gut.
Okay.
Zum Beispiel.
Das, ja, Konfetti lieben Veranstalter, ja,
ja,
wenn man das macht. Und dann so, ciao.
Pyrotechnik wäre ich auch offen für.
Ja, doch, stimmt.
Ja.
Das, ja, daran arbeiten wir noch in der ARD.
Nimm's das mal.
Weil da braucht man auch immer direkt Feuerwehrpersonal, das
ja.
ist dann sehr teuer.
Ja, ich weiß.
Mirella, ich habe überlegt, wir fangen an mit einem Throwback, weil du warst im Sommer 2019 zum ersten Mal zu Gast
ja.
bei Deutschland 3000. Das sind 7 Jahre und man erinnert sich ja an vieles gar nicht mehr so spontan, was 2019 war. Aber wir haben jetzt noch mal gewühlt. Was glaubst du zum Beispiel, waren so große Songs 2019? Kannst du dich noch erinnern? Der erfolgreichste
Song. Irgendwie habe ich direkt an Gangnam Style gedacht, aber das ist noch früher,
ich glaub,
oder?
Ich glaube, das ist noch früher. Ein Song, der rausgekommen ist, war Bad Guy von Billie Eilish.
Oh, hasse ich ja.
Wirklich?
Ja. Also nicht Billie Eilish, aber Bad Guy.
Warum?
Das ist ja ein ganz schlechter Song. Sagt sie übrigens selber auch. Also sie sagt selber, das ist so ein Dulli-Song. Und die sind selber überrascht, dass der so gut ankam. Weil die finden den, glaube ich, auch nur so mittelmäßig.
Der erfolgreichste Song des Jahres war übrigens Old Town Road.
Oh Gott, hasse ich auch tatsächlich. Oder
gut,
der ist auch voll, der ist nervig.
Ja, gut, dass 2019
ja,
vorbei ist.
Ja.
Dann Angela Merkel war noch Kanzlerin. Es waren wirklich andere Zeiten. Keiner hatte FFP2-Masken zu Hause.
Nein,
niemand.
Was war FFP2?
Ja, was?
Genau.
Kennt
man nicht, ja.
Apropos FFF, Fridays for Future waren in aller Munde. Flugscham
ja.
war noch ein Ding.
Klimakrise
2019.
Haben wir ja gelöst mittlerweile.
Ja, genau. Da sind wir drüber hinweg.
Super.
Super gelaufen.
Ja.
Das Game of Thrones-Finale.
Habe ich auch nicht geguckt.
Ja.
Also ich weiß nicht, was ich 2019 gemacht habe.
Das frage ich mich auch gerade.
Popkultur war kein Thema für mich.
Du hast noch in Köln gelebt.
Ich habe in Köln gelebt, da haben wir uns auch getroffen.
Genau.
Ja.
Und damals hast du mir gesagt, das habe ich mir extra nochmal aufgeschrieben, dass du dir viel Inspiration für Videos einfach durchs Menschenbeobachten geholt hast.
Mhm.
Zitat, geh mal raus, lass dich mal inspirieren, setz dich mal ins Café und beobachte einfach mal eine Stunde lang Menschen. Und dann hast du meistens schon mindestens eine Videoidee und zwei witzige Insta-Stories, weil einfach irgendwie die ganze Zeit Sachen um einen herum passieren. Man muss da nur drauf achten.
Ja, und dann Lockdown.
Ja.
Perfekt.
Ja, ich frage mich natürlich, dein Leben hat sich sehr verändert. Machst du das heute auch noch? Hast du noch Zeit und Möglichkeiten, dich so zum Menschen beobachten ins Café zu setzen?
Also wenn ich mal so beruflich auch unterwegs bin, wenn ich mal einen weiteren Anreiseweg als heute habe, dann mache ich das schon ganz gerne und genieße irgendwie auch die Zeit so ein bisschen alleine, dass ich mal da so in einen Café gehen kann, so ein bisschen gucken kann, was so draußen abgeht. Aber es ist tatsächlich sehr viel weniger geworden als vorher einfach, weil wann soll man das alles machen? Wer hat die Kapazitäten? Hast du die Kapazitäten, dich in einen Café zu setzen?
Ich habe zumindest keine zwei Kinder bekommen in der Zwischenzeit. Ich glaube, das ist auch noch mal ein bisschen lebensverändernd. Und du bist auch umgezogen, du bist jetzt wieder hier in Nürnberg. Also all das hat sich ja verändert. Damals hattest du dir auch gerade frisch vorgenommen, 2 Videos die Woche. Du warst so richtig ambitioniert, du warst jetzt, das mache ich jetzt, das will ich jetzt mal durchziehen. Wie ist das gelaufen und hat es was gebracht?
Hat's was gebracht? Vielleicht. Ich glaube, 2 Videos die Woche mache ich jetzt, glaube ich, aktuell auch fast. Mhm. Also so, ich finde 2 Videos die Woche ist so ein bisschen sehr tough. Ich mache jetzt meistens so 2 und dann mal 1 und dann mal wieder 2 und dann mal gar keinen. Und dann, also ich habe mich, glaube ich, so ein bisschen mehr frei gemacht von so Upload-Schedules, weil man denkt, man muss dann so und so machen, weil man das irgendwo gehört hat, weil irgendjemand schlau ist, das mal gesagt hat, sondern ich habe versucht, mir mehr Raum für so Kreativität zu nehmen und mehr auch einfach auf mich zu hören und mehr Pausen zu machen. Also ich bin ja ein ganz großer Verfechter auch von Pausen, weil ja gerade auf Social Media das ja eigentlich verpönt ist, irgendwie sich mal zurückzuziehen, weil man immer Angst hat, irgendwie nicht mehr relevant zu sein. Die Leute vergessen einen, es kommt dann die nächste Person, die irgendwie noch was besser kann und noch toller ist und noch jünger ist und noch schöner ist und noch lustiger ist und was auch immer. Und deswegen ist es, glaube ich, fällt man schnell in dieses Hamsterrad und will immer mitmachen und weitermachen. Aber irgendwann geht einem halt die Puste dann einfach aus. Und ich glaube, das habe ich auch gemerkt, dass ich, als ich 2 Kinder bekommen habe, war einfach klar, dass man da irgendwie auch eine Pause machen muss. Zumindest für mich war das klar. Und das hat mir auch immer wieder gezeigt, dass man kann sich Pausen nehmen und die Leute vergessen einen nicht so schnell. Und sich darauf zu vertrauen, weil am Ende des Tages, was ist die andere Option? Einfach weitermachen und dann. Also es gibt ja genug YouTuber auch, die genau diesen Weg gegangen sind, die bis zum Burnout irgendwie weitergemacht haben und dann einfach gar nichts mehr ging. Und das habe ich versucht, so gut es geht, immer zu vermeiden.
Du hast auch damals schon gesagt, dass du sehr gut darin bist, auf deine Bedürfnisse zu achten und die so hoch zu hängen sozusagen. Und als ich das jetzt nochmal gehört habe, habe ich gedacht, krass, da warst du irgendwie Mitte 20. Ich glaube, wenige Menschen mit Mitte 20 haben das so klar oder so eine hohe Priorität auf den eigenen Bedürfnissen. Wo kam das damals schon her?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass ich einfach relativ früh auch schon erwachsen irgendwie geworden bin. Also einfach, meine Mutter war alleinerziehend und ich bin schon irgendwie mit 12 alleine mit einem Taxi zu irgendeinem Job hingefahren oder so. Also meine Mutter hat halt gearbeitet nachmittags. Ich war immer eigentlich nachmittags alleine. Ich habe viel Barbara Salisch geguckt und Letzte Partner. Und da habe ich viel übers Leben gelernt. Und da wusste ich, was so abgeht in der Welt. Und dass ich meine eigenen Bedürfnisse wahren muss, weil sonst endlich dabei vor Gericht.
Aber was hattest du für Jobs mit 12, denen du mit dem Taxi gefahren bist?
Danke der Nachfrage. Ich war Sockenmodel.
Nein.
Ja, vielleicht habt ihr mich gesehen. Ja,
mein allerersten Sockenmodel mit 12.
Tja, das schaffen nur die wenigsten.
Kontakte, ich höre es auch. Kontakte. Du bist so ein Socken-Nepo-Baby.
Das war auch mein allererster Freund. Damals habe ich auch gesagt, ich bin Model. Und dann habe ich ihm meine Füße im Katalog gezeigt. Und es hat ihn beeindruckt. Ja. Wir waren 9 Jahre zusammen. Also.
Ich habe jetzt bei der Vorbereitung noch mal gedacht, gerade die Generation von YouTubern, der du angehörst, diese so mit Ersten, die in Deutschland groß geworden sind, ist es nicht zumindest in diesen Anfangszeiten und vielleicht bis heute auch ein unheimlich einsamer Job gewesen? Oder bis heute? Also ich stelle mir vor, man fing ja so an, im Kinder- oder Jugendzimmer das einfach selber aufzunehmen und ins Internet rauszusenden.
Aber das ist ja das Geile, dass kein anderer da ist. Das war ja genau das, warum so viele Leute und gerade auch die Leute, die mit YouTube angefangen haben, das ist ja schon auch so ein bisschen, viele davon sind so eine spezielle Art von Mensch, die auch viel alleine sein möchten und gern alleine
eher
sind.
Eher introvertiert. Ja, also absolut. Ist YouTube vielleicht einer der wenigen Kanäle geworden oder gewesen, über die auch introvertierte Menschen so eine Art von Ruhm und Community und so weiter bekommen konnten?
Ich glaube schon, auf jeden Fall, weil es hat ja auch damals angefangen, gar nicht mit der Intention, jetzt irgendwie berühmt oder reich zu werden oder einen Job draus zu machen, sondern es war ja wirklich einfach so ein kreatives Outlet. Also, dass man einfach, man wollte irgendwie Content machen und man hatte irgendwie was zu sagen oder eine Idee oder wollte irgendwas Witziges machen und hat das dann einfach aufgenommen und ins Internet gestellt. Und es ging ja nicht darum, Influencer zu werden, weil den Begriff gab es ja damals auch gar nicht. Und man wusste auch nicht, kann man damit Geld verdienen, kann das mal, also das war ja alles wirklich noch so in den Anfängen, dass man noch gar nicht voraussehen konnte, wo das überhaupt mal hingeht. Und ich dachte auch, als ich angefangen habe, ne, ich sammle da so ein bisschen Erfahrung. Jetzt gerade, als ich drüber spreche, erinnere ich mich, dass ich mich auch einen Job beworben habe, den du gemacht hast.
Welchen Job?
Bist du nicht mal irgendwo in Bayern so rumgelaufen und hast...
Ja, in Socken und Schuhen, Mirella.
Warte mal jetzt kurz, du hast mal doch irgendwie auch so ein Interviewformat gemacht.
Ja.
Wie hieß das denn?
Club Konkret.
Club Konkret! Und ich habe mich als Nachfolgerin beworben, aber ich wurde nicht genommen.
Ja, ich, okay.
Wirklich, du Witzig. Warst dann voll die Inspiration, ich weiß noch, genau.
Jetzt, das
ist mir jetzt wieder eingefallen. Naja, und dann...
Ja,
und
jetzt look where it got us.
Ja, jetzt sind wir beide hier. Ja. Doch toll.
Das ist wirklich toll, meine Güte. Und nochmal kurz zurück zu diesen Anfängen. Was war damals so ein YouTube-Titel-Thumbnail-Kombo, die richtig gut funktioniert hat?
Ich höre auf. Titel. Und dann war das aber, ich höre auf, nur noch 2 Videos die Woche hochzuladen, sondern ich lade jetzt 3 hoch oder sowas. Okay, also immer so sehr misleading. Schwarz-Weiß gerne dann auch im
Drama.
Dramatisch. Vielleicht auch eine kleine Träne rein photoshoppen oder so. Ja. Und aber es war ein Riesenthema. Ich weiß noch damals, dass die Leute gesagt haben, es ist so krass, dass du Clickbait machst. Find ich richtig schlimm. Und jetzt ist so alles Clickbait.
Aber würde das heute auch noch funktionieren? Oder was wären heute so die Tricks?
Das weiß ich nicht. Da muss jemand fragen, der viele Klicks hat. Bei mir funktionieren immer Männer.
Auf den Thumbnails oder in der Überschrift?
Und dann irgendein Spruch, wo ich mich über die lustig mache.
Und was jetzt auch gerade funktioniert, was man wieder sieht, was mir in den letzten Wochen so aufgefallen ist, und da habe ich gedacht, super, du hast bestimmt einen Hot-Take dazu. Mhm. Ganz viele, insbesondere Frauen, aber auch Männer aus unserer Generation, fangen jetzt wieder an zu vloggen, kommen so von Instagram rüber und Sophie Passmann, Aminata Belli, Marilina Smürek, die neulich hier war, vloggen alle wieder. Du denkst dir so, habe ich doch immer schon gemacht. Machst du jetzt aber auch wieder mehr. Woher kommt das? Was glaubst du?
Also ich persönlich gucke auch diese ganzen Vlogs total gerne. Ich gucke auch lieber Longform-Content als Shortform-Content. Und ich habe auch das Gefühl, dass wenn man Longform selber macht, dass es einem am Ende irgendwie mehr zurückgibt. Also ich finde so Shortform-Content, das ist so, man macht dann irgendwie so ein kurzes Reel und dann ist es so nach einem Tag, ist es einfach... tot. Es ist nicht mehr Thema. Man hat da, was weiß ich, wie viel Arbeit reingesteckt. Aber es ist so sehr, es ist so eine sehr krasse Einbahnstraße vom Gefühl her auch. Und wenn ich irgendwie Longform-Content mache, habe ich das Gefühl, ich mache Therapiestunde. Weil ich rede so über Sachen, die mich beschäftigen. Ich kriege dann Feedback in den Kommentaren. Die Leute, die setzen sich ja dann auch wirklich mit dir und dem, was du sagst, auseinander. Also die entscheiden sich, ich gucke mir jetzt ein 30-minütiges Video an. Es ist, glaube ich, was anderes, als wenn man einfach irgendwas in die Timeline gespült bekommt und dann weiter und weiter und das Nächste. Also ich glaube, wir kennen das alle, dass man dann auch sich gar nicht mehr erinnert, was habe ich überhaupt gesehen, wo habe ich das gesehen, von wem war das jetzt nochmal. Das ist irgendwie ein anderes KonsumentInnenverhalten.
Es ist ein bisschen wie, wenn man so eine Tüte Chips aufmacht mit der Idee, man isst so eine Handvoll.
Ja.
Und dann ist die Tüte plötzlich leer und du denkst so, ich erinnere mich nicht mehr.
Ja, wer hat die gegessen?
Wo die Chips jetzt sind. Ja.
Hast du die wieder aufgegessen?
Ja, so. Genau. Offenbar war man das selber. Ja. Du hast dir über die Jahre eine riesige Community aufgebaut. Die ist auch nochmal sehr gewachsen, seit wir uns das erste Mal gesehen haben. Das sind rund 700.000 Leute inzwischen auf YouTube. Nochmal so viele Leute auf Instagram. Du hast einen Podcast, Spaßgetränk heißt der. Gehst bald auf Tour.
Hallo, hier bin ich wieder mit meinem Spaßgetränk des Tages. Es gibt viel zu besprechen, Leute. Ich freue mich ja einfach.
Kumo, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich war gerade schon im Fitnessstudio, gerade geduscht. Im Fitnessstudio habe ich sogar geschafft, einen Clip oder zwei für euch aufzunehmen. Ich habe mich so geschämt. Ich schäme mich so, in der Öffentlichkeit zu bloggen.
Herzlich willkommen, liebe Nina, im Café Cringe. Ich dachte halt, dass ich mit einem echten Pfefferkorn hier sitze.
Ach so, da hättest du mit Vivi reden sollen. Die war in seiner Staffel.
Aktuell laufen ja die Sendungen Promis unter Palmen und Couple Challenge. Und anhand von den Sendungen dachte ich, suche mir mal ein paar Beispiele raus, die ganz gut verdeutlichen, welche Methoden da unter anderem angewendet werden und welche wir vielleicht gut finden und welche wir nicht so gut finden.
Und es ist eine vorwiegend weibliche Zielgruppe. Ich habe jetzt nochmal natürlich alle möglichen Interviews mit dir gelesen. Und in einem im Stern, da wurdest du gefragt, welche Werte wollen sie jungen Frauen vermitteln? Und du hast gesagt, Mut und Selbstvertrauen. Was ich richtig schön finde als Zielsetzung. Wie hast du das beides gefunden?
Ich glaube, Mut ist was, was man sich, glaube ich, immer wieder vor Augen führen muss oder immer wieder trainieren muss oder immer wieder versuchen muss. Also ich bin auch nicht immer mutig. Ich werde es irgendwie gerne oder ich habe das Gefühl, umso älter ich werde, umso mutiger werde ich auch. Obwohl man ja manchmal denkt, man ist, wenn man jünger ist, dann hat man irgendwie, ist man vielleicht noch so ein bisschen naiver und vielleicht ein bisschen mutiger, weil man einfach macht und vielleicht weniger drüber nachdenkt. Aber ich finde, wenn ich jetzt Sachen mache, die ich als mutig empfinde, dann sind es auch Sachen, die ich irgendwie so richtig so angehen möchte, für die ich mich so aktiv entschieden habe. Weil umso älter man wird, umso mehr Verpflichtungen hat man. Man kann irgendwie über die Zeit nicht mehr so frei verfügen, finde ich, wie das früher war. Da muss man sich irgendwie schon ganz genau überlegen, was will ich denn jetzt eigentlich machen. Und Selbstvertrauen, ich glaube, es hängt sehr stark irgendwie auch mit Mut zusammen, dass man halt dann merkt, okay, es funktioniert oder okay, es hat nicht funktioniert, aber es ist auch nichts Schlimmes passiert. Also ich hatte das irgendwie erst letztens, dass ich mich total überwunden habe, jemanden anzusprechen und ich dachte so, das wird cool, das Gespräch, es wird mega cool. Ich traue mich jetzt, ich spreche die Person an. Und dann haben wir geredet und die Person hatte so gar keinen Bock, sich mit mir zu unterhalten. Und es war wirklich so, okay, ja, schönen Abend dann noch. Und dann bin ich weggegangen und dachte so, das hätte ich mir wirklich sparen können. Aber am Ende des Tages irgendwie war ich stolz auf mich, dass ich es einfach gemacht habe. Und es ist nichts passiert. Es ist irgendwie so, immer wieder zu merken, die meisten Sachen, die, wo man dann im Moment vielleicht denkt, oh mein Gott, das ist so schlimm und ich werde mich nie wieder davon erholen, das ist das Schlimmste, was mir passieren kann und so. Am Ende ist es eine gute Geschichte vom Podcast. So. Also macht alle Podcasts, dann habt ihr...
Was glaubst du, also wenn dich beschäftigt, wie man das auch an andere Menschen vermittelt? Als ich jetzt darüber nachgedacht habe, habe ich gesagt, vielleicht schaffen Eltern das zu vermitteln. Das kann ja gut sein, dann hast du das schon früh als Kind. Oder wenn das nicht gelingt, dann muss man ja später im Leben nochmal irgendwie da reinfinden. So, wie finde ich dann Selbstvertrauen? Was glaubst du, was können Eltern schon tun, um ihren Kindern das früh mitzugeben?
Die eigenen Ängste nicht übertragen. Also ich bin selbst so jemand, ich bin schon, ich muss mich ganz doll zurückhalten, nicht zu sagen, pass bitte auf, mach bitte nicht so. Halt dich fest, so, sondern so zu vertrauen und sich da so ein bisschen zurückzunehmen. Ich glaube, das ist total wichtig und ich glaube, es hilft auch viel, Kindern irgendwie zu sagen, woran man an ihnen glaubt. Also im Sinne von, man könnte halt auf der einen Seite sagen, oh, du weinst immer so viel und du bist immer so sensibel oder so. Oder man kann halt sagen, ja, du fühlst halt alles sehr intensiv, aber dafür kannst du dich total toll in Leute hineinversetzen. Also ist ja immer so ein bisschen die Perspektive auf Sachen und so zu versuchen, einfach das Positive an Sachen irgendwie zu finden, glaube ich, hilft.
Und jetzt hast du eben schon gesagt, deine Mutter war alleinerziehend. Hat die das denn gemacht?
Das war Barbara Salisch, die das gemacht
hat. Okay.
Ja, jetzt wo ich so drüber nachdenke, die hat mir viel... Arabella auch, die war auch Powerfrau, weißt du. meine Mama, ich glaube, die hat mir einfach blind vertraut, schon immer, auch weil sie es musste so ein bisschen. Aber die hat mich immer machen lassen. Also die war nie Controlletti hinter mir her bei nichts. Also weder bei den Hausaufgaben noch bei, ob ich rauche oder trinke. Und ich glaube, ich habe das aber auch verantwortungsbewusst irgendwie dann angenommen, weil... Es ist dann, glaube ich, aber auch so, wenn man irgendwie alleinerziehend ist. Also wir waren halt ein sehr enges Team, das war so nur meine Mama und ich. Und dann wollte ich auch meiner Mutter nie Sorgen bereiten. Ich wollte halt gut in der Schule sein und ich wollte ja, mit 12 mal eine rauchen, aber dann auch nicht mehr. Aber halt einfach so, ich war schon sehr pflichtbewusst relativ früh. Und ich glaube, es ist auch manchmal mittlerweile vielleicht auch manchmal anstrengend und Therapie hilft vielleicht auch da mal so ein bisschen dran zu arbeiten. Aber ich könnte halt jede Sekunde meines Lebens planen. Also ich schreibe so wirklich minütlich, was ich über wann mache. Und manchmal ist es auch ein bisschen anstrengend, weil manchmal kann man das Leben nicht planen.
Heißt das, du hattest nie eine Phase, wo du dann gedacht hast, okay, jetzt bin ich ausgezogen, jetzt habe ich vielleicht, also
nicht rebellisch.
Nicht rebellisch, weil das hast du ja gerade beschrieben, dass du eher eine Verantwortung gegenüber deiner Mutter empfunden hast. Was ich übrigens auch spannend finde, wenn du sagst, die hat dir vertraut, das kann ja auch stärken. Ne? Oder offensichtlich hat es dich ja auch gestärkt, voll. Zu sagen, okay, dann verhalte ich mich jetzt auch entsprechend diesem Vertrauen. Kann auch nach hinten losgehen, glaube ich, bei anderen Kindern, aber das hat ja offenbar funktioniert. Aber dann verstehe ich dich auch so, dass du eigentlich nicht rebellisch warst. Ich habe mich eher gefragt, hast du dann später mal so eine Phase gehabt, wo du dachtest, okay, jetzt probiere ich alles aus? Oder?
Nee, ich glaube, die kommt noch. Die habe ich mir für meine 40er, habe ich mir das dann vorgenommen.
Das finde ich auch richtig cool.
Ich dachte so, Ayahuasca mache ich in Peru. Nee, ist tatsächlich...
Geil, dass du auch das schon wieder planst. Ja, also es gibt schon die Bucketlist für die 40er.
Absolut, ja, es ist schon geplant, jetzt wo du es sagst.
Ihr lebt jetzt in Nürnberg in einem Haus direkt neben deiner Mutter und ich stelle mir vor, dass dein Wohnort damals, 2019, als wir uns zum ersten Mal hier getroffen haben und heute, also Köln und Nürnberg, auch irgendwie für zwei sehr unterschiedliche Lebensabschnitte stehen. Mhm. Stehen die dadurch auch für zwei unterschiedliche Mirellas?
Ich glaube, es sind einfach verschiedene Phasen. Ich glaube, es ist ganz normal. Also ich war ja, ich habe in Nürnberg noch studiert und dann war ich eben fertig mit dem Studium. Und du hast es ja schon mal vorhin angesprochen mit dem Alleinsein, wenn man YouTube macht. Das habe ich halt schon sehr empfunden, dass ich so dachte, ja, in Nürnberg ist irgendwie niemand und ich bin da ganz allein und alle sind in Köln und dann hängen die so miteinander ab und machen so Videos zusammen. Und dann ziehe ich halt auch nach Köln und dann kann ich da auch mit abhängen. Und das habe ich dann irgendwie auch gemacht. Und das war auch eine sehr intensive Zeit und wir haben auch viel Content irgendwie mit anderen Leuten gemacht. Aber ich habe dann irgendwie auch gemerkt, das bin irgendwie nicht ich. Also es hat sich schon, ich würde sagen, meine Kölner Zeit hat sich schon so ein bisschen angefühlt wie so Cosplay von einer Person, die man vielleicht sein möchte. Aber dann merkt man so, das ist voll anstrengend, die ganze Zeit jemand zu sein, der man irgendwie gar nicht ist. Weil eigentlich will ich nur zu Hause chillen und ab und zu YouTube-Videos machen. Und
deswegen geht sie bald auf Tour.
Genau.
Und verkauft da irgendwie die großen Hallen aus. Würdest du denn sagen, dass dieses, meine Mutter muss sich auf mich verlassen können, ich muss das alles selber organisieren und muss hier ganz selbstständig sein, hat dich das auch insofern geprägt, dass du heute auch noch alles selber machen musst oder kannst du heute zum Beispiel ganz gut um Hilfe bitten?
Kannst du gut um Hilfe bitten?
Ich weiß, was das ist, wenn die Frage direkt zurückgegeben wird, Mirella. Dafür mache ich das lange genug.
Ja, ich kann es sehr gut um Hilfe bitten.
Oder sagen wir so, dir so zum Beispiel Verbündete suchen bei etwas? Oder
nein, also ich habe schon gelernt, dass ich nicht immer alles selber machen kann und auch nicht muss. Aber wenn ich es mache, mache ich es halt am besten immer nur.
Ah, so. Okay, das ist okay, also Perfektionist. Ich habe jetzt gerade ehrlich gesagt.
Ich bin nicht perfektionistisch, das würde ich nicht sagen. Ich bin so 95%, dann reicht mir vollkommen. Mhm. Ja, 5%, wisst ihr, Leute, da bin ich locker. ich bin sehr... Oh Gott, ich hasse mich gerade selber so. Ich bin einfach ein produktiver Mensch. Effiziente Arbeit, das kann ich.
Ich habe tatsächlich gerade, also natürlich habe ich die Frage auch zurückgegeben, aus ähnlichen Gründen, als du sie mir zurückgegeben hast. Mir ist gerade eine Situation eingefallen, die mich wirklich bis heute beschäftigt. Vor 2 Jahren bin ich mal auf einer Reise sehr krank geworden und dann hat mir jemand geholfen, in einem großen Maße auch, also über auch eine längere Zeit. Und ich habe bis heute, wurmt mich das manchmal, dass ich dem das gar nicht zurückgeben kann. Also das, ne?
Du und hoffst so ein bisschen, dass die Person auch krank wird.
Nein, natürlich.
Wann
Gott bewahre, auf keinen Fall. Aber das war damals, als es mir dann etwas besser ging, die Person war immer noch in der Nähe. Also die haben mich quasi bei sich aufgenommen. Und das war wirklich unangemessen viel, was ich bekommen habe in dem Moment. Und dann saß ich da irgendwann und es ging mir wieder besser. Und ich weiß noch, wie diese Person mich so angrinste und sagte, ja, du hast noch nie gut um Hilfe gebeten. So, und jetzt kriegst du einfach mal was. Und er war völlig mit sich im Reinen. Ich bin es bis heute nicht, ne? Dass man so viel bekommen hat. Und ich denke mir jetzt immer, okay, ich werde das irgendwann einer anderen Person zurückgeben.
Das vielleicht ist zumindest machst so ein, du das schon.
Ja,
tagtäglich.
Weiß. Danke, Michaela. Guck, das kann sie nämlich auch gut. Sie kann sehr gut so dieses sich auf andere einlassen und da Ratschlag geben.
Was kann ich noch so. Alles gut?
Ach ja.
Was steht da noch so?
Da kommen wir, ja, das, da kommen wir gerne noch drauf. Was?
Habt ihr noch Ideen? Ja.
Was gibt's denn, also was an der Art, wie du aufgewachsen bist, vielleicht auch wie du erzogen wurdest, aber wie du aufgewachsen bist, würdest du gerne für deine Kinder anders gestalten?
Anders als bei mir. Also es ist ja perfekt gelaufen. Wenn ich wüsste nicht, was war da jetzt anders?
Nein, oder manchmal. Gibt es manchmal Situationen, also deine Kinder sind ja noch recht jung.
Ja.
Und ich stelle mir vor, man findet dann da ja so rein. Huch, jetzt bin ich, also 2019 war sie noch nicht Mutter, jetzt ist sie Mutter von zwei Kindern. Ja. Gibt es Situationen, wo du schon gedacht hast, Mensch, ich will eigentlich anders sein, jetzt ist mir das gerade passiert. Und eine 5%-Situation. Ja. Wo die
jeden Tag gibt es Momente, wo ich mir denke, also jeden Tag gibt es Momente eigentlich, wo ich mir denke, ach Mann, warum hast du das jetzt nicht besser? Es geht gerade so ein Reel rum, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber da sieht man so eine Person, die sich quasi selber fühlt, wie sie mit einer anderen Person redet und sagt so, warum hast du das jetzt schon wieder nicht besser reguliert bekommen? Du weißt doch, sie ist erst 2, sie kann ihre Emotionen noch nicht regulieren, du musst da besser auf sie eingehen, und dann schwenkt sie rüber und man sieht, wie im Spiegel mit sich selber redet. Und so ist es jeden Tag, dass ich mir denke, Mann, du weißt doch, wie es besser geht, warum bist du jetzt irgendwie so gestresst? Warum überträgt sie auf die Kinder? Warum hast du doch 3 Reels gesehen, wie man es richtig macht? Warum machst du es immer noch nicht richtig? Also ich glaube, das gehört irgendwie auch zum Elternsein dazu, dass man halt, ich glaube, es ist ein gutes Zeichen, wenn man nicht die ganze Zeit durchs Leben geht und sich denkt, das ist doch alles super, ich mache alles mega toll, sondern dass man halt immer wieder versucht, irgendwie es richtig zu machen. Und ich glaube, es hilft auch Kindern zu sehen, dass auch Eltern nicht perfekt sind, weil es macht ja natürlich einen extremen Druck für Kinder, wenn ich bin fast perfekt, ja, es ist ein Riesendruck, was die Kinder haben, aber dass sie sehen, ja, auch ich bin mal unfair oder ungerecht oder kann mich nicht regulieren oder muss weinen oder bin sauer oder ich glaube, das ist irgendwie auch das Schöne, jetzt ab einem mit so einem 5-jährigen Kind kann man natürlich dann auch nochmal ganz anders irgendwie ins Gespräch gehen und dann, wenn man dann merkt, ah ja, vielleicht, manche Sachen haben vielleicht schon ganz gut geklappt, weil wenn man dann vom eigenen Kind getröstet wird, heißt es ja, irgendwas habe ich schon richtig gemacht. Mhm. Auch wenn es nicht jeden Tag so sein sollte, ich bin schon immer noch die Mama, aber einfach so dieses Empathische, wenn man das zurückbekommt, ist natürlich sehr viel wert.
Eine Frage, die man, glaube ich, 2019 auch noch nicht so häufig gehört und gestellt hat wie heute, ist, wie erzieht man Jungs zu guten Männern? Mhm. Ich stelle mir vor, dass dich das auch sehr beschäftigt. Was ist dein Take oder dein Ansatz?
Nagellack. weil ich habe heute tatsächlich die Nägel lackiert. Hot Pink ist es geworden. Ich glaube, es hilft wahrscheinlich gar nicht mal so einen riesigen Unterschied vielleicht zu machen. Also mein Junge ist ja noch sehr klein, deswegen habe ich, glaube noch ein bisschen Zeit zu recherchieren, wie ich das jetzt alles richtig mache. Da werde ich mir noch ein paar Reels dazu angucken. Mhm. Aber ich versuche halt gar nicht erst so in Stereotypen irgendwie mit meinen Kindern zu reden, im Sinne von irgendwie typische Care-Arbeitssachen irgendwie dem Mädchen zu geben oder irgendwie möglichst einfach all die als Individuen zu sehen, unabhängig von dem, was ihr Geschlecht irgendwie ist. Ich glaube, das hilft wahrscheinlich ganz gut. Und halt immer wieder out zu callen, dass, also es ist ja nun mal so, dass das Umfeld vielleicht das ja nicht so sieht und dann hört man ganz viel stereotypische Erzählungen und die vielleicht dann immer wieder aufzubrechen. Weißt du, willst nicht wissen, wie oft ich sage, Farben sind für alle da.
Ich visualisiere dich gerade so auf einem Spielplatz, wie du so outcallst und zwar einen nach dem anderen. Kommt bestimmt richtig gut an. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Nee, bei meinen eigenen Kindern, die übernehmen dann so Sachen, die sagen dann so, nee, das ist aber ja nur für Mädchen. Und dann sage ich, warum?
warum ist der Test nur für Mädchen? Und dann gehen wir dann ins Gespräch. Unter vier Augen.
Und gibt es dann manchmal so Feedback, das stelle ich mir am Elternsein auch so krass vor, wenn dann du nicht dabei bist, weil das Kind zum Beispiel im Kindergarten oder in der Kita ist und dann so Sätze sagt, wo die KindergärtnerInnen aber sofort wissen, das sagen die Eltern immer so. Oder das haben die Kinder da jetzt so mitbekommen. Gibt es solche Situationen, dass du so Feedback bekommst?
Nee, ich sag immer nur, aber das bitte nicht im Kindergarten erzählen.
Das funktioniert bestimmt super.
Das funktioniert sehr gut. Dann fragen die, warum? Ist doch nicht schlimm, wenn du pupst. Dann sage ich, aber das muss ja nicht jeder wissen. So. Ich glaube, es ist eher andersrum, dass ich manchmal mir denke, ja krass, das ist die Erzieherin, die gerade mit mir spricht. Ah. Also, dass sie so Sachen aus dem Kindergarten dann viel mit nach Hause bringen. Mhm. Ja, woher kommt das denn? Wer sagt das denn? Das ist mir zu laut. So, zum Beispiel.
Eine Sache, die mich jetzt auch sehr bewegt hat, als ich den Deep Dive gemacht hat, in was alles bei dir passiert ist in der Zwischenzeit, ist, dass du zwei Kinder bekommen hast, aber viermal schwanger warst. Mhm. Du hattest zwei Fehlgeburten nach deinem ersten Kind und ich stelle mir vor, dass insbesondere, wenn schon ein Kind auf der Welt ist, man das vielleicht für unrealistischer hält, dass einem das selber passieren könnte, oder?
Ja, voll. Also ich habe das gar nicht kommen sehen. Also ich hatte auch irgendwie so eine ganz unkomplizierte erste Schwangerschaft und dann dachte ich, ja, jetzt probieren wir es mal mit dem zweiten Kind. Und dann hat es irgendwie auch vermeintlich zuerst alles gut geklappt. Und dann, es war halt einfach dann beim Gynäkologen, dass man zu so einem normalen Checkup geht. Mhm. Und dann war der halt so, ja, ist leider kein Herzschlag. Und dann bricht da natürlich erstmal eine Welt zusammen, weil man einfach, also keine Ahnung, man sieht ja dann auch direkt so die Geschwister zusammen und man rechnet dann aus, wie viel Unterschied haben die. Und man hat vielleicht schon einen Namen und man ist schon so irgendwie viel weiter. Und ja, der Gynäkologe hat gesagt, naja, jetzt habe ich auch kein schönes Wochenende mehr. Mhm. Und dann war das Ende des Termins. Und ja, ich was irgendwie spannend war oder was ich erst rückblickend auch viel bevor ich die Diagnose der Fehlgeburt dann hatte, habe ich irgendwie ganz viel dazu gelesen gehabt oder in Podcasts irgendwie gehört gehabt. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass ich mich vielleicht schon so ein bisschen unterbewusst damit beschäftigt habe. Also es ist ja gut, dass immer mehr über das Thema gesprochen wird. Und deswegen war es nicht so ganz, dass ich kannte Leute, die eben schon irgendwie Fehlgeburten hatte, zumindest aus dem Internet, wie man halt so Leute kennt. Und es hilft halt total, dass man dann sich die Erzählungen nochmal anguckt und man merkt so, okay, es geht nicht nur mir so, es geht auch anderen so und die sind so damit umgegangen und so möchte ich damit umgehen und deswegen ist es, glaube ich, habe ich mich dann irgendwann auch entschieden, das öffentlich zu machen, als ich genug Zeit hatte, irgendwie das für mich selber zu verarbeiten, weil ich einfach, ja, wenn ich irgendjemandem da in so einer schwierigen Zeit helfen kann, dann möchte ich das gerne auch machen.
Was würdest du so einer Person gerne mitgeben oder was hat dir geholfen?
Also was ich vielleicht eher Leuten mitgeben würde, also weil Tod ist ja so ein riesiges Tabuthema und man hat, glaube ich, immer das Bedürfnis, wenn jemand einem von so einer tragischen Situation irgendwie erzählt oder von einem Todesfall oder von der Fehlgeburt, all solche Themen, hat man, glaube ich, immer der erste Impuls ist so, helfen zu wollen und es wieder gut machen zu wollen und das ist ja auch total nett gemeint, aber man kann ja in so einer Situation dann einfach nicht so wirklich was dran ändern oder helfen. Ich glaube, es ist irgendwie wichtig, so versuchen einfach dann zuzuhören und eher vielleicht auch ehrlich dann, ich finde es hilfreicher zu sagen, das tut mir total leid für dich und ich kenne mich selber mit so einer Situation nicht aus. Wie kann ich irgendwie eine gute Freundin für dich sein? Oder wie kann ich dir jetzt zur Seite stehen? Oder möchtest du, dass ich XYZ mache? Also das ist halt natürlich so ein super schmaler Grat zwischen nicht zu aufdringlich sein, nicht zu viel fixen wollen, aber trotzdem irgendwie da sein. Aber ich glaube, diesen Zwiespalt oder diese Zerrissenheit, die man da selber in sich spürt, zu kommunizieren, ist, glaube ich, einfacher als zu sagen. Also man will ja dann auch irgendwie, ich hatte ja auch das und das. Also ich hatte zum Beispiel eine Person, die hat gesagt, ja, meine Katze ist auch letztens gestorben. Mhm. Und es ist halt so, Ja, das tut mir voll leid. Also es ist so ein bisschen...
Und plötzlich meldest du die Katzentrauer der anderen Person.
Ja, genau. Ja. Willst du mir mehr über die Katze erzählen? Und also halt, dass man irgendwie, glaube ich, sich dann so sehr viel Feingefühl einfach braucht, wie viel Raum möchte diese Person vielleicht auch... Manche wollen vielleicht dann auch einfach von der toten Katze was hören, weil es irgendwie eine gute Ablenkung ist. Aber ich glaube, da so wirklich im ehrlichen Austausch mit der Person zu bleiben, ist viel mehr wert, als einfach irgendwas loszurattern, um helfen zu wollen, wo vielleicht dann einfach auch Hilfe gar nicht gewünscht ist oder möglich ist, sondern es einfach darum geht, irgendwie da zu sein. Es ist ja auch mal ein schmaler Grat zu sagen, sag, wenn du was brauchst, weil wenn es einem sehr schlecht geht, kann man manchmal nicht sagen, was man braucht oder ob man jemanden braucht. Also da halt auch dann so ein bisschen hinterher zu sein, und vielleicht einen Vorschlag auch zu machen, willst du, dass ich dir was zu essen vorbeibringe? Willst du, dass wir spazieren gehen? Oder willst du, dass ich dich in Ruhe lasse? Dann kann man ja daraus auch wählen, so ein bisschen.
Danke, dass du das teilst. Es tut mir sehr leid, dass dir das passiert ist, aber danke, dass du das teilst.
Ja, sehr gerne.
Wie ist die Resonanz, wenn du über diese Themen sprichst? Also du hast da auch Videos zu gemacht. Merkst du das, was du auch gerade beschreibst, dass die Leute da auch so dankbar sind? Oder was ist sonst noch?
Also ich weiß noch, als ich die Podcast-Folge war, das glaube ich, ich habe es auf YouTube hochgeladen, zu dem Thema, ich fand es halt so schwierig, weil genau wie du gesagt hast, so, man will dann nicht so Clickbait mit einem Thema machen, man will aber schon irgendwie, dass es auch die richtigen Leute erreicht. Also ich fand, das war so ein bisschen, das ist ja immer wieder bei so sehr persönlichen Themen einfach ein schmaler Grat, auf dem man sich so befindet. Aber ich wusste halt, nach dieser ganzen Trauerbewältigung wusste ich auch dann ziemlich genau, warum ich so ein Video machen will. Am Anfang wusste ich gar nicht, will ich überhaupt jemals was dazu sagen? Will ich das eher für mich behalten? Und dann war mir so ziemlich klar, okay, ich mache das jetzt nicht mehr, um es irgendwie für mich selber zu verarbeiten, weil ich glaube, ich habe es für mich selber schon aufgearbeitet, sondern ich mache es eher, um einfach anderen Leuten und vor allem anderen Frauen zu zeigen, dass sie irgendwie nicht alleine mit dem Thema sind, weil mir das einfach so viel geholfen hat, als ich damals irgendwie das erfahren habe.
Und es ist nun mal so, dass so sehr früh Fehlgeburten tatsächlich in den meisten Fällen nichts mit dir als Person zu tun haben. Also im Sinne von, es ist nicht das eine Glas Sekt, was du ganz am Anfang der Schwangerschaft getrunken hast, als du noch nicht wusstest, dass du schwanger bist. Oder es ist nicht irgendwie die eine Yoga-Übung, die du gemacht hast, wo es echt so ein bisschen gezwickt hat an der Seite. Oder es ist auch nicht der eine große Streit, den du mit deinem Partner hattest. Sondern meistens ist es einfach, dass von den Chromosomen, von der DNA, von irgendwas nicht stimmt und der Körper frühzeitig sagt, das funktioniert hier nicht. Wir brechen die Sache ab. Und das so zu sehen und ja auch, also es ist ganz normal, es ist genauso normal, wie dass der Körper sagt, oh ja, hier, Spermium, Eizelle, Befruchtung. Genauso normal ist, dass das auch mal nicht passiert und genauso normal ist es, dass dann dabei herausgefunden wird, das war jetzt kein Perfect Match wie bei Either One, sondern das passt nicht und deswegen brechen wir leider die ganze Geschichte ab.
Wie erwachsen fühlst du dich heute?
Schon ziemlich erwachsen, leider. Ja. Du?
Naja, also ich habe im Vorfeld natürlich gedacht, okay, die hat jetzt zwei Kinder und einen Garten. Und ich glaube, du trägst manchmal auch so einen, hast du denn jetzt gerade so einen Ring, der so Körpermesswerte, ja siehst du?
Ich bin am Schwitzen, ja. Ich bin aufregend.
Also da habe ich den Eindruck, das sind alles so sehr erwachsene Momente. Oder, also hast du das Gefühl, spießiger zu werden? Frage ich ganz offen.
Ganz offen mal in die Runde gefragt. Ich bin krass spießig, glaube ich, manchmal. Also manchmal auch. Also eine ganz eindeutige Antwort. Ich glaube, ich cosplay manchmal so Vorstadtspießer, weil ich habe eine Garage mit einem elektrischen Tor. Versteht ihr? Mit so einem Knips. Da steht mein Fahrrad drin, mein Lastenrad.
Und wenn du da vor deinem Fuhrpark stehst, kommst du dir dann manchmal unoriginell vor, weil in der Nachbarschaft alle dieses elektrische Tor haben? Oder sagst du, nee, genau das wollte ich ja immer. Es ist mein Tor.
Mmh. Also ehrlich gesagt finde ich das total entspannend, dass ich da genauso bin wie alle anderen. Mhm. Ich finde es richtig schön. Also ich fühle mich dann total zugehörig. Wir haben auch irgendwie total die nette Nachbarschaft. Und es ist irgendwie einfach, ich habe das Gefühl, ich bin in dem, was ich beruflich mache, schon manchmal so eine Schneeflocke, so individuell unterwegs oder so, als ich kann mich nicht so mit anderen, ich kann mich mit wenig Leuten so richtig über das unterhalten, was ich beruflich mache, gerade auch in meinem persönlichen Umfeld. Da macht keiner meiner Freundinnen macht Social Media, ist Content Creator, Entertainer, irgendwas.
Und aber Gartenarbeit.
Ja, ja, aber darüber kann ich mich unterhalten. Oder Sauerteigstarter oder keine Ahnung, warum hauen uns unsere Kinder. Halt all solche Themen so. und deswegen finde ich das richtig schön, da irgendwie einfach so mitzuschwimmen. Also ich finde das richtig schön, weil ich halt auch ausbrechen kann. Also ich glaube, das ist so das richtig Schöne. Wenn ich dann irgendwie unterwegs bin, dann fühle ich mich wieder jung. Dann fühle ich mich wieder unabhängig. Da kann ich einfach auch mal bis 22.30 Uhr wach sein.
Hast du gesehen, es gibt hier draußen, also wir sind im Shoutout kurz im Z-Bau in Nürnberg und draußen hängt ein Plakat. Oh, ich weiß nicht mehr, wie hier die Partyreihe heißt, aber es war so eine Früh-ins-Bett-Party.
Ah, ja.
Die geht von 20 Uhr bis 0.30 Uhr. Und da habe ich gedacht, das ist so ein Millennial-Ding.
Ja,
ja da, genau. Ja. Das ist, ja.
Ja, ich dachte, so 17 bis 22 Uhr dachte ich so.
Okay. Ja, du bist dann die frühe Schicht auf dieser Party. Wir können vielleicht mal kurz rumfragen. So, ich glaube, Millennial, sagt man doch, geht von den frühen 80ern bis Mitte der 90er. Wir beide fallen da voll rein. Du bist 93er Jahrgang, ich 90er.
Ich habe letztens gelernt, dass ich Zillennial sogar bin.
Das glaubst du, dass du noch so leicht auf der Grenze zu Gen Z bist. Ja, ja. Darauf will ich nämlich zu sprechen kommen. Aber Mirella. Aber wir fragen mal kurz. Und zwar, ich würde gerne in Form von Applaus das Publikum fragen. Es klatsche doch bitte einmal laut, wer sich hier auch als Millennial identifiziert. Ein paar in der dritten Reihe, das sich gerade so angeguckt hat, aber es war ansonsten auch sehr laut. Also viele Millennials mit dabei. Weil
frag doch jetzt noch, wer noch da ist. Mach doch.
Ja gut.
Wer ist denn Gen Z? Ist Gen Z da?
Ja, ja.
Gen Z findet uns cool.
Ja. Siehst du, aber das ist genau das. Ich habe den Eindruck, dass Millennials sich oft selber klein machen.
Ja,
also wir sind nicht so cool wie die Gen Z und nicht so gesettelt und verantwortungsbewusst.
Nee,
also du hast jetzt hier schon, aber wie die.
Aber wir fahren Lastenrad, Älteren. Aber wie?
Genau.
Mit Helm.
Aber ja. Warum können so wenig Menschen stolz sagen, ja, ich bin Millennial?
Merkst du selber, ne?
Ja. Ja, ich will es ja bearbeiten. Wir kommen da ja nicht mehr raus. Du änderst nicht rückwirkend deinen Geburtsjahrgang.
Das stimmt. Aber ich bin ja Zillennial.
Also wir können das jetzt noch mal kurz...
Welcher Jahrgang bist du denn?
90. Oh
ja.
Ich habe da keine Ausrede
kein
mehr. Aber es gibt zwei Menschen hier, die Krafttraining machen auf dieser Bühne. Und ich glaube nicht, dass da viele in der Gen Z gerade klatschen. Wer macht Krafttraining hier im Publikum? So... Das kommt nämlich.
Aber
Mirella,
hörst du, wie kraftvoll sie klatscht?
Ja, natürlich. Aber das ist, finde ich, gerade so ein absoluter Millennial-Trend, dass jetzt alle so Anfang Mitte 30 denken, oh shit, ich muss.
Ja, ich muss jetzt was machen, sonst vorbei.
Machst du auch. Ich habe ein Video gesehen, wo, also es gibt ein ganz tolles Video von Mirella, wo sie deine Oberarmroutine?
Was ist
das?
Oberarmroutine.
Die Frau kann einen Klimmzug. Mhm. Aber also ich finde Krafttraining sind
ziemlich. Ich habe gerade kurz an die Stange geguckt, ob ich mich da wohl verstanden kann. Geht leider.
Ich glaube, da würde tatsächlich die Stange klein beigeben. Du bist stärker als die Stange.
Ich dachte, du hast mich gerade fett genannt.
Nee.
Das Video habe ich da vor 10 Jahren schon gemacht. Das brauchen wir nicht nochmal.
Stimmt, aber bist du, also...
Du hittest das Gym wie oft? Wie viele Liegestütze schaffst du?
Nee.
Mm-mm. Nee?
Ich bin noch nicht da, wo du bist.
Machst du eher so Cardio?
Das, Gott, was wird das jetzt? Seht ihr?
Entschuldigung, wir müssen das mal kurz jetzt hier besprechen. Ihr könnt euch ja kurz was zu trinken holen. Wir machen jetzt kurz.
Nee, aber du hast eine Sportroutine. Und zwar, ich glaube, du hast eine Sportroutine, die auch so Ernährung und sowas. Du bist da schon, oder? So ein Proteinshake-Person bist du nämlich.
Ich finde es selber so peinlich. Ich finde es wirklich so peinlich, dass ich so Sport mache und so auf meine Ernährung achte.
Ich finde, also ich Also ich habe in Berlin meine 20er verbracht.
Ja.
Ich bin nicht so oft dazu gedrängt worden, Drogen zu nehmen in Berlin, wie ich jetzt dazu gedrängt werde, Protein zu loaden. Also es ist wirklich so in meinen 30ern, es holt mich ein. Und ich wohne nicht mehr in Berlin, ne? Also es ist jetzt, es ist überall.
Ja, wie viel Protein nimmst du am Tag? Wie viel Gramm?
Du, ich krieg das nicht gemessen. Ich habe heute auch schon Menschen getroffen, die KI-Agenten benutzen und denen immer ihr Essen abfotografieren, damit die KI dir ausrechnet, wie viel Protein du noch zu dir nehmen musst. Es geht alles, Leute. Also, aber siehst du, du machst es und merkst gerade, du willst es nicht erzählen.
Nee, ich will das gar nicht.
Ja, genau.
Ich finde es so peinlich. Ich hab ja letztens gehört, dass jetzt eben der neue Trend ist, muskulös zu sein. Mhm. Weil jetzt durch Ozempic kann ja jeder skinny sein. Und jetzt müssen wir ja wieder überlegen, wie können wir jetzt es wieder hart machen, um dem Beauty-Standard zu entsprechen. Deswegen müssen wir jetzt alle ins Fitnessstudio rennen. Und ich bin die Erste, die da mitmacht. Und das finde ich peinlich.
Ja, ich hätte jetzt auch gedacht, dass du dich jetzt schnell wieder diesem Beauty-Standard widersetzt.
Ja, ich struggle. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber ich habe gerade so eine Phase, wo ich wirklich nicht weiß, finde ich jetzt irgendwas schön oder gut, weil ich das so finde? Oder ist es das Patriarchat, was mir sagt, das ist so, dass ich das gut finden soll? Wer bin ich? Was will ich? Keine Ahnung. Und also, weißt du?
So viel zum Thema Mut und Selbstvertrauen. Ja. ich würde an dieser Stelle, weil es ist immer random und ich würde immer schwer stellen, das einzubauen, aber mein vorheriger Gast gibt, also die Gäste hier geben immer eine Frage mit für den nächsten Gast, ohne zu wissen, wer der oder die nächste Gast sein wird. Mhm. Mein letzter Gast war Marti Fischer, eine sehr besondere Folge. Und er hat mir für dich mitgegeben die Frage:
Bringst du dir manchmal einen Strauß Blumen mit?
Ja, ich bin auch kein Psychopath. Kauft ihr euch nicht manchmal Blumen? Tulpen? Ich habe letztens, gut, dass du fragst, ich habe so ein Abo für Blumen gehabt. Habe ich gekündigt, weil dann kriege ich immer wieder, hey, willst du nicht wieder zurück? Hier sind 40% off.
Ah.
Jetzt habe ich wieder Blumen zu Hause.
Du bist eine Sparmaus.
Ja,
eine Sparmaus. Du sammelst die Rabattcodes.
Schenkst du dir selber manchmal Blumen?
Schon.
Du kannst jetzt auch nichts anderes sagen.
Nee, doch, ich habe gerade überlegt, aber nicht so regelmäßig wie du. Aber also ich mag sehr an Blumen, also ich finde immer noch, ich bin gefühlt immer noch frisch in der Lebensphase, wo man sich die gönnt.
Ah ja, ja.
So,
ja.
Weil das schon einfach teuer ist.
Ja, voll. Ich habe heute geguckt, da waren so schöne Pfingstrosen.
Ja.
14,99 Euro.
Für 3 Stück.
Ja.
Genau.
Habe ich nicht mitgenommen.
Ja. Aber das
gönne ich mir dann nicht. So aber viel Selbstliebe habe ich nicht.
Gleichzeitig finde ich das sehr schön, dass man ja das über Blumen sagt. Du kaufst dir damit diese Erinnerung an Vergänglichkeit. Du guckst da eine Woche lang jeden Tag drauf, siehst, wie das schöner wird und dass es dann vergeht und hast immer kurz diese Wehmut von, jetzt ist die Schönheit wieder weg.
Das hast du, wenn du Blumen anguckst?
Hä? Ja, natürlich!
Schön!
Das habe ich wirklich.
Weißt du, was ich eine Woche lang habe? Jetzt müsste ich wirklich das Wasser langsam wechseln.
Die Stiele anschneiden.
Jetzt müsste ich die Stiele, morgen mache ich es auf jeden Fall, morgen mache ich es. Jetzt fängt es aber auch wirklich an zu stinken. Jetzt möchte ich es selber nicht mehr machen. Jetzt ist es sehr glitschig. Jetzt ist eigentlich auch schon durch. Jetzt kann man es auch einfach die Blumen sterben lassen und dann alles auf einmal entsorgen.
Ja.
Das habe ich eine Woche lang. Also Spaß habe ich an den Blumen gar nicht.
Ja, ich glaube. Noch ein Stichwort, das bei Spaß muss ich daran denken, das hatte ich hier auch noch irgendwo aufgeschrieben, auch als ein Millennial-Phänomen, das ich zumindest beobachte, ist so eine gewisse Hobbylosigkeit.
Mhm.
Dass viele Menschen in meinem Umfeld gerade sagen, oh Mann, ich arbeite irgendwie viel und ich mache Krafttraining. Und,
das ist voll das Hobby.
Ja, aber die Leute machen es ja, glaube ich, genau nicht aus so einer Hobby- Sicht, sondern aus so einem, das muss ich jetzt machen, ich muss ja fit bleiben.
Ja.
Oder ich mache das aus so einem Leistungsmotiv. Und dann fällt ihnen irgendwann auf, ich habe ja gar keine Hobbys. Wie ist das bei dir? Hast du Hobbys? Bist du auf der Suche nach Hobbys oder sind Hobbys dir egal?
Ich habe Hobbys für 2 Wochen und dann vergesse ich, dass ich das Hobby habe und dann mache ich ein neues Hobby. Also ich habe schon mal eine Tasche gehäkelt, ich habe schon mal gestickt. Ich habe eine Drehscheibe zum Töpfern, ich habe auch einen Brennofen, habe ich 2 Mal benutzt. Das steht auch neben dem Lastenrad in der Garage.
Mhm.
So mache ich das mit meinen Hobbys. Ich fange was an und dann vergesse ich, dass ich das gut fand und dann fange ich was Neues an.
Aber sagst du dann selbstbewusst, ja, ich töpfere ja auch?
Ja.
Oder, ja.
Ja, also das ist jetzt schon meine Persönlichkeit.
Ich habe neulich so einen Typen getroffen, der gesagt hat, ja, ich habe auch mal 5 Monate gekitet. Und da habe ich gemerkt, ich bin mit zu wenig Hobbys. Ich würde richtig gerne sagen, dass ich mal was 5 Monate gemacht habe.
Ja, hast du ein Hobby?
Lesen. Mhm. Ja, ja, guck, die lachen hier. Siehst du, das ist das. Man hat so einen Hobby-Charme jetzt schon. Aber ja, ja. Ich habe überlegt... Aber das ist jetzt wieder Blumen, ob ich bald meinen Ikebana-Kurs mache.
Oh.
Das ist aber das ist diese japanische Blumenkunst, wo man die so die Blumen so steckt. Aber es ist genau das Gegenteil.
Da muss man auch direkt einen Kurs für machen?
Ich glaube, sonst sieht es richtig wild. Also ich dachte, das wäre cool.
Ja, voll.
Mal so einfach mal, es gibt's an der VHS, so 4 Wochen.
Wow.
Und ich glaube, dass...
Aber das ist ein großer Unterschied.
Dann sage ich, ich habe mal 4 Wochen Ikebana gemacht. Ich merke es gerade selber.
Ja.
Das wäre eigentlich...
Aber das finde ich krass, dass du dann direkt so einen Kurs machst und es so richtig lernen möchtest. Und ich bin immer so... Schauen wir mal, was
du bist so, du kaufst erstmal die ganze Ausrüstung.
Ich kaufe die ganze Ausrüstung, ja. Genau. Mhm. Ich investiere da mein ganzes Geld rein, um dann dran zu schalten.
Nee, ich mache einen Kurs.
Ja.
Es gibt
doch YouTube-Tutorials.
Ja, aber da bin ich nicht diszipliniert für genug. Ach, ich muss so eine 5er-Karte kaufen oder die VHS-Anmeldung machen und dann steht das im Kalender, dann gehe ich da hin. Mhm. Ich glaube, ich muss mehr Kurse machen. Ich realisiere es gerade, das ist mein Weg aus der Hobbylosigkeit. Wir müssen doch auf ein Hobby, merke ich gerade, zu sprechen kommen, das nicht so ganz offline ist, nämlich Reality-TV. Wir können nicht hier bei Deutschland 3000 mit dir sitzen, ohne über Reality-TV zu sprechen. Du hast
ja hier auch einen Bildungsauftrag.
Absolut. Ja. Du hast dieses Genre schon als Jugendliche geliebt.
Ja.
Warum ist diese Liebe bis heute so stark? Oder, also, weil du hast dich ja ansonsten weiterentwickelt. Dein Leben hat sich verändert. Aber die... Nein, ich weiß nicht. Ja, okay, ich lass die... Warum
aber
ist diese
da bist
Liebe
du echt hängen geblieben bei dem Thema? Warum?
Ich schiebe jetzt nicht noch eine Frage hinterher. Warum ist sie so stark?
Also ich bin ja gerade auch ein bisschen in einer Krise mit dem Reality-TV. Mhm. Deswegen heißt ja auch meine neue Tour Desperation Island. Desperation. Weil ich ein bisschen verzweifelt bin, weißt du? Weil halt, das ist nicht mehr alles so, wie es mal war. Und ich will auch nicht diese Person sein, die immer sagt, du, früher war alles so viel besser. Mhm. Aber es war früher alles viel besser. Vor Alex Petrovic war alles viel besser. Ja. Danke. Danke.
Was ist passiert? Was stört dich gerade?
Alle wollen Fame werden. Mhm. Ja. Naja, es ist, glaube ich, schon so ein bisschen das Problem, dass halt viele so mit so einer Agenda reingehen und genau wissen, was sie machen wollen und halt, dass es immer lauter wird und immer aggressiver wird und so. Ich will nur sehen, wie Leute sich verlieben. Ich will einfach echte Emotionen. Ich will sehen, wie die so unbeholfen miteinander auf dem ersten Date sind und irgendwie sich komische Fragen stellen und Sachen sagen wie, ich bin so overhelm anstatt overwhelmed. Sowas möchte ich sehen. Das macht mich so glücklich. Wenn die einfach so, wenn man so denkt, ja, so ist das echte Leben, dass man einfach manchmal in Situationen geworfen wird, die irgendwie cringe sind und ich will nicht dieses perfekt durchgestagte und also keine Ahnung, ich persönlich kenne auch nicht so einen Umgang, wo man sich die ganze Zeit anschreit und niedermacht und beleidigt. Mhm. Und das, ich finde auch nicht, dass das was sein sollte, was so als normal irgendwie dargestellt werden sollte.
Aber war das denn früher so viel anders? Also da gab es doch auch schon viel gestagte Sachen oder so geskriptete Herausforderungen und so, vor die Teilnehmenden gestellt wurden, oder?
Schon, aber ich habe schon das Gefühl, dass halt so die Grenze des Akzeptablen so ein bisschen sich verschiebt mit der Zeit. Also, dass es einfach immer der Ton immer härter irgendwie wird und dass es nur für Sendezeit gesorgt werden kann, wenn man halt auch besonders auffällt. Mhm. Und die einfachste Möglichkeit, wie Leute halt auffallen können, ist halt, indem sie besonders irgendwie laut sind. Und es gibt dann aber trotzdem auch immer wieder Ausnahmen, wo man irgendwie auch merkt, ja, man kann aber auch irgendwie erfolgreich da sein, indem man irgendwie vielleicht ein bisschen cringe ist oder ein bisschen auch ehrlich ist oder eine andere Seite von sich zeigt. Und das finde ich immer das Spannende irgendwie am Reality-TV, weil natürlich ist es immer auch kuratiert und sehr zusammengeschnitten und so.
Ja, oder es gibt halt so super künstliche Aktionen, wie dass plötzlich so ein Spiel kommt oder so ein Überraschungsgast oder sowas.
Kommt jetzt hier ein Überraschungsgast?
Vielleicht kommt jetzt hier ein Überraschungsgast. Herzlich willkommen, okay. Luis Klamroth. Wo ist er? Da?
Hallo.
Es ist 9:55. Ich habe gesagt, ich halte dich wach nach deiner Bettruhezeit.
Luis, was machst du denn hier?
Ich bin durch Nürnberg gelaufen heute einfach und dachte, ich komme vorbei. Aber für mich ist auch schon spät jetzt.
Ja, aber wir jetzt irgendeine Are You the One Challenge machen, oder? Nee.
Kennt ihr euch eigentlich?
Wir kennen uns, ja.
Wir haben uns schon einmal gesehen.
Haben wir zusammen gegessen.
Ja.
Okay, und Luis, wie gut kennst du dich im Bereich Reality-TV aus? Also auf einer Skala von 1 bis 10?
Also auf einer Skala von 1 bis Mirella bin ich beinahe 4, 5, würde ich sagen. Aber ich guck schon auch gerne.
Du, Eva, kennst du dich gut aus?
Ja, ich bin unter Luis, glaube ich. Aber ich habe jetzt natürlich versucht, mich so reinzuarbeiten. Ja, ich bin bei... ja, das erkenne ich jetzt zum Beispiel nicht, dieses Meme.
Aber ja.
Aber deswegen habe ich...
Das ist aber Let's Dance.
Okay, das hätte ich... Ja, okay. Deswegen habe ich euch jetzt zu zweit hier. Ich finde nämlich spannend...
Du kennst 3.
Ja.
Gut.
Ja, siehst du? Ja. Ich möchte natürlich gerne wissen... Also Luis, du hast... Luis macht Witze, die Podcast-Hörerinnen gerade nicht mitbekommen.
Aber so, auf YouTube
könnt ihr sehen, wie er gerade geguckt hat.
Ja, ich auch nicht.
Luis, gibt es denn Parallelen zwischen dem Fernsehen, das du bedienst, also Politik-Talk und Reality-TV?
Oh.
Also zum Beispiel
hat Mirella... Warum lacht ihr da denn jetzt schon?
Mirella hat sich gerade beschwert, Leute sind verzweifelt, suchen sie und wollen Sendezeit, werden immer radikaler in dem, was sie machen und wie sie auftreten.
Nee, ich denke, da gibt es keine Parallelen.
Nee.
Nee. Sehe ich auch nicht. Nein, tatsächlich ist es ja so ein bisschen ein ähnliches Prinzip. Ne? Also es ist... In einer linearen Sendung zum Beispiel, bei Hart aber fair, da kämpfen die Politikerinnen und Politiker ja auch oft um Sendezeit und versuchen so viel wie möglich vorzukommen und manchmal dann auch für den Preis, dass da gar nicht so viel Inhalt drinsteckt, wenn sie mehr vorkommen, und manchmal sind es die kurzen, präzisen Sachen, die funktionieren. Und ich glaube, um Politiker, Politikerin zu sein in einem Spitzenberuf, muss man eigentlich ganz genau wissen, wie man diese Mechanismen bedient. Mhm. Die Mechanismen, die man im Reality-TV bedient, also wie man Konflikte schürt, wie man vielleicht in den gesetzten Interviews, die man hat, gut Situationen beschreiben kann, gute Bilder finden kann für das, was da gerade passiert. Und so ist das auch in Talkshows, also zu wissen, wie reüssiert man eigentlich im Fernsehen und was mögen Fernsehzuschauer und was mögen dann auch Redakteurinnen und Redakteure, und so ist es ja auch beim Reality-TV, was mögen die Producerinnen und Producer, die knalligen Figuren, und es gibt ganz viele so Story-Arcs, würde ich sagen, die sich auch ähneln, also das Comeback von Wolfgang Kubicki jetzt.
An welche Person im Reality-TV erinnert dich das? Mirella, hast du da...
Ich wollte nur sagen, es gab schon den einen oder anderen Kandidaten, der auch Bürgermeister werden wollte.
Stimmt, ja auch, stimmt.
Gibt's?
Ja. Auch die gleiche Partei sogar, glaube ich. Ja,
ja. Mhm. Ja, es sind Höhenflüge passieren überall.
Ja, nee, absolut. Ja. Aber ich finde ja das Interessante, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber dass bei Reality-TV ja mittlerweile sozusagen alle Teilnehmerinnen verstanden haben, dieses Spiel, und das ja auch so transparent machen, während sie dieses Spiel spielen. Und ich habe mich gefragt, ob da für dich so ein Zauber verloren gegangen ist.
Ja, ich glaube schon, dass das halt viel ausmacht. Also auf der einen Seite denke ich mir so, good for you, weil man, glaube ich, dann vielleicht weniger Gefahr läuft, da irgendwie so ausgenutzt zu werden von der Sendung, weil man sich das irgendwie so ein bisschen das Spiel zu eigen macht. Aber manchmal fehlt mir dann halt so wirklich so dieses Menschliche, wofür ich ja eigentlich Reality-TV mal so geliebt habe, weil es dann nur noch eben darum geht, irgendwie besonders aufzufallen.
Wo ist das stärker ausgeprägt? In welchen der beiden Genres, glaubt ihr?
Das auffallen wollen?
Ja, oder vielleicht auch das durch so so besonders heftiges Verhalten zu polarisieren und dadurch gewinnen zu wollen oder eben so Reichweite, Aufmerksamkeit zu bekommen. Oder vielleicht ist die Frage, was ist...
Vielleicht ist es auch so ein Zeitgeistthema, also dass es einfach überall darum geht, irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen oder um diese eben zu kämpfen. Also wir kennen es auf Social Media, wir kennen es überall.
Ich glaube auch, ich würde sagen, Aufmerksamkeit ist die mit Abstand wichtigste und entscheidendste Währung geworden, eigentlich in allen Lebensbereichen, in denen wir agieren. Und dann beim Reality-TV sowieso, da geht es nur um Aufmerksamkeit. Wer bekommt die und wie viel Sendezeit? Und in der Politik ist es ja mittlerweile leider auch so. Wer keine Aufmerksamkeit hat, findet nicht statt, ist nicht wirkmächtig und kann im Prinzip wenig umsetzen die meiste Zeit. Und deswegen führt das dann dazu, dass Leute ganz stark zuspitzen, vereinfachen, weil die Algorithmen der Plattform genau das bedienen. Wer nicht zuspitzen kann, nicht polarisieren kann, der findet auch nicht auf den Plattformen statt, weil die Algorithmen einen eben runterbuttern. Und das führt dann zu dem, von dem, glaube ich, ganz viele Menschen auch müde sind. Das wird immer, immer, immer schwieriger, weil das eben nicht belohnt wird von den Algorithmen, die alles filtern, was wir wahrnehmen.
Gibt es denn einen Lösungsansatz dafür? Also vielleicht nochmal da anschließend, was Louis gerade zitiert hat. Was würdest du dir wünschen, wenn die Fernsehsender vielleicht sehen oder glauben, dass das nicht mehr funktioniert, dieses alte Reality-TV, durch das du damals als die Netterin bis heute so zu dieser Liebe gefunden hast?
Also ich finde es jetzt schon spannend, es kommt gerade die neue Bachelor-Staffel und es gab schon, also jetzt so in der ersten Folge, gab es so Sachen, die wieder aus alten Staffeln auch wieder hervorgekramt haben. Also ich habe schon das Gefühl, dass, also ich meine, das ist glaube ich gerade auch einfach so ein bisschen TV-Krise, wo geht's hin, wie verlieren wir nicht den Anschluss? Und deswegen wird, glaube ich, einfach viel ausprobiert. Und ich finde das erstmal per se eine gute Idee, irgendwie alte Sachen auszuprobieren, neue Sachen auszuprobieren und dann zu schauen, irgendwie was funktioniert und was sagt Mirella dazu und findet sie es gut und dann machen wir es weiter. Echt, und wenn Mirella sagt, es ist kacke, machen wir es nicht mehr. So.
Ist das die Bachelor-Staffel mit dem alten Bachelor wieder, mit Paul?
Nee, die kommt erst danach.
Sie probieren sogar den alten Bachelor wieder aus?
Ja, Paul Janke macht nochmal eine Runde. Ja,
er hat die Liebe noch nicht gefunden.
Nachdem ich das in einem Video gesagt habe, dass das eine gute Idee wäre, das doch zu machen.
So nämlich.
Ja. Ja.
Louis, was macht ihr, um euch dem so ein bisschen zu entziehen, diesen?
Also ich glaube erstmal, Streit per se ist nichts Schlechtes, weil das hilft manchmal, um Positionen herauszuarbeiten, um verschiedene Perspektiven auf ein Thema auch rauszustellen und besser zu verstehen. Aber ich mache, und das funktioniert irgendwie ganz gut, manchmal gehe ich zu meinen Gästen vor der Sendung und sage denen, ich habe nichts gegen Streit. Streit in der Sache ist auch gut und es gibt ja Themen, da wird auch bis ins Existenzielle und emotional gestritten. Aber wir können das heute auch als ein gemeinsames Nachdenken gestalten. Und dann manchmal lächeln die mich dann so an und sagen, ja. Aber manchmal funktioniert das. Und dann gibt's Runden und Gästekonstellationen, wo man auf einmal merkt, hier passiert was, da reden die wirklich miteinander, hören einander zu. Das sind dann nicht die Sendungen, die viral gehen im Netz danach. Das muss man dann auch sagen. Das sind dann Sendungen, die funktionieren dann vielleicht im Linearen und laufen gut, aber die gehen danach nicht viral. Und trotzdem sind es meistens auch Sendungen, die sehr erkenntnisreich sind und aus denen ich rausgehe und denke, heute habe ich aber wieder was gelernt.
Aber das heißt, man muss heute in Kauf nehmen, konstruktiver zu streiten, weil es weniger belohnt wird.
Ich fürchte, so ist es. Man muss in Kauf nehmen, dass die Plattform, die großen Filter, durch die man an die jüngeren Generationen zumindest kommt, dafür nicht belohnen.
Ich frage mich gerade auch, also auch wieder bezogen auf beide Formate und die Entwicklung, die ihr beschreibt, das sind ja auch, die haben ja auch immer eine Vorbildfunktion. Also es ist auch was du thematisierst in deinen Besprechungen und Reactions. So, was sagt das denn über unsere Gesellschaft oder wie prägt das diese Zuschauerschaft? Wird da diese Verantwortung nicht ernst genug genommen? Oder was würdest du dir wünschen, was vielleicht jungen Leuten insbesondere da vorgelebt wird, auch in dieser Art von Fernsehen?
Also ich bin ja in dem Moment, wo ich dann sowas ja einordnen kann, ja auch total dankbar darüber, dass man mal solche Themen irgendwie ansprechen kann, weil sonst ist es ja natürlich super abstrakt, einfach mal aus dem Nichts über Streitkultur oder so zu sprechen. Und wenn man dann halt eben so ein Beispiel hat, an dem man das irgendwie so ein bisschen...
Sag mal eins kurz.
Ja, jede Sendung immer Sommerhaus der Stars ja. zum Beispiel. Ja. Da wird es ja manchmal so plakativ eben vorgelebt, wie man es irgendwie nicht machen sollte. Und deswegen mache ich ja auch die Videos so gerne, weil ich dann irgendwie da so ins Gespräch reingehen kann oder auch ganz viel dann irgendwie nochmal über Feedback und Kommentare zurückbekommen, wo die Leute das nochmal anders sehen oder anders einordnen, weil sie andere irgendwie Erfahrungen gemacht haben. Also es ist ja auch immer super subjektiv, was ich dann da dazu zu sagen habe. Und ich liege auch manchmal total falsch oder habe einen anderen Blickwinkel noch gar nicht bedacht. Und ich glaube, das ist ja immer auch dann das Spannende, dass es ja auch nicht irgendwie so eine absolute Wahrheit dann geben muss oder gibt, sondern dass man einfach darüber spricht und in verschiedene Perspektiven sich hineinversetzt und es betrachtet. Und das macht es irgendwie dann auch so spannend.
Da gibt es ja auch totale Parallelen. Also die Verantwortung der Macherinnen und Macher hinter Reality TV, ja, wem gibt man eigentlich eine Plattform? Und das sind ja genau die Fragen, die wir uns auch stellen beim Polit-Talk oder die an uns gestellt werden. Ja, welchen Parteien, welchen Menschen gibt man eigentlich eine Plattform in diesen Diskussionen? Und ich glaube, mal geht das schief. Bei Sommerhaus der Stars ist es schief gegangen neulich. Beim Dschungel gab es ja auch Riesendiskussionen. Ja, wie ordnet man die Dinge ein? Und bei uns im Polit-Talk geht das auch ab und zu schief. Aber
ich würde jetzt auch sagen, dass ich Polit-Talk mache. Nee, ich merke, wir machen eigentlich genau das Gleiche.
Wir machen das Gleiche im Prinzip.
Krass, das war ein gutes Learning heute Abend.
Es ist ein Match, es macht mich so glücklich. Ja. Also, ich hätte jetzt auch, es ist schön,
sind dass Sie übrigens drei Rothaarige auf der Bühne gerade?
Ja, das würdest du dir wünschen, nee, du bist klammrot. Also Entschuldigung.
Ich bin aber mittlerweile auch so rothaarig wie Luis. Also so viel ist da nicht mehr übrig. Umso älter man wird. Ne?
Ist so, und ich identifiziere mich mittlerweile als Strawberry Blond. Also,
okay, ich wollte jetzt gerade schon wieder unser Klatschbarometer hier anschmeißen, wie rothaarig du
bist. Bitte nicht den Test machen.
Das erspare ich dir jetzt, aber wir hatten tatsächlich, ich finde es herrlich, wie viele Parallelen wir jetzt doch gefunden haben. Ich dachte, das nehme ich hier mal als Einstieg, wenn Luis auf die Bühne kommt. Ich hatte eigentlich was ganz anderes mit euch vor und ich glaube, das können wir jetzt auch immer noch kurz machen, weil ich will ja auch dein Level hier hochhalten. Wir wollten eigentlich noch eine Wer bin ich spielen.
Sehr gut.
Und wir spielen Wer bin ich in der Maxi-Version, damit zumindest die ersten Reihen hier lesen können. Also ihr müsst euch das gleich nicht auf die Stirn kleben, sondern die Idee wäre, wir schreiben jetzt gleich alle jemanden auf.
Ihr könnt
auf.
Da jetzt aber keine PolitikerInnen aufschreiben, ich kenne doch niemanden.
Wieso nicht, Mirella? Wir gucken mal. Also wir könnten ja sagen, Figuren, Personen der Zeitgeschichte oder der aktuellen Zeit, wir gucken mal.
Nur lebend oder auch historische Figuren?
Schon, nehmen wir alles mit, oder?
Ja, also das Publikum hat dann tatsächlich stellenweise mehr zur Verwirrung beigetragen, als uns zu helfen. Dieses Spiel war auf jeden Fall der komödiantische Höhepunkt des Abends. Wir haben so viel gelacht. Aber zum reinen Hören funktioniert Wer bin ich einfach nicht so gut, stelle ich gerade fest. Und deshalb schneide ich jetzt gleich einmal direkt zum Ende dieser Aufzeichnung. Falls ihr gerne wissen wollt, wen ich auf den Zettel für Mirella geschrieben hat und warum Louis ewig gebraucht hat, um seine Person zu erraten, dann schaut mal auf unseren YouTube-Kanal. Da seht ihr dann auch mich, wie ich stellenweise wirklich komplett auf dem Schlauch stand. Und was es als Preis für die Gewinner gab. Der Link zum Video steht in den Shownotes.
Schön, dass du da bist. Und jetzt haben wir, glaube ich, hier auch wirklich die Saalzeit auch ein bisschen überzogen. Aber es war sehr schön und ich hoffe, das hat sich jetzt auch für euch noch kurz gelohnt. Dieser kurze Stunt hier. Ich habe mir als Schlussfrage, aber jetzt kommt es mir fast cheesy vor, aber ich habe mir natürlich auch diese alte Folge nochmal angehört. Und damals haben wir über einen Clip geredet, der war von 2016, also ist genau 10 Jahre her. Damals waren deine drei Top-Ziele im Leben: die Welt bereisen, Mutter werden und Justin Timberlake treffen.
Und wirklich? Ja, eins davon ist nicht so gut gealtert.
Aber das stimmt, aber du hast alles drei erreicht inzwischen. Ja, das stimmt. Und wir haben eben schon kurz über deine 40er gesprochen, aber wenn wir jetzt in nochmal 7 oder 10 Jahren denken, wo möchtest du denn dann stehen oder was wären dann die Ziele?
Oh Gott. Billie Eilish treffen.
Manifestier's mal.
Manifestieren. Let's Dance wird machen. und mehr Hilfe annehmen.
Ja. Mirella Pretschek bei Deutschland 3000.
Dankeschön.
Mirella, ich halte das nach heute für wirklich gar nicht mehr so unrealistisch, dass auch das in 10 Jahren alles eingetroffen sein wird. Vielen Dank, das war richtig schön mit euch.
Danke, Eva Schulz.
Ach, also das war Deutschland 3000 live mit Mirella Precek. Und ich bin so froh, dass wir das vor Publikum gemacht haben, weil dadurch noch viel mehr als bei unserem ersten Interview rausgekommen ist, wie schlagfertig Mirella ist. Ein paar Mal hat sie mir ja auch Fragen gestellt und mich damit fast aus dem Konzept gebracht, weil sie dann ja so in ihre Kaffee-Cringe-Rolle schlüpft und einen richtig herausfordert. Rückblickend war es aber schon auch cool, das mal mitzubekommen. Und dann fand ich auch einfach toll, wie gut Mirella sich selbst kennt und einschätzen kann. Sei es ihr Anspruch an sich selbst, ihr Planungsbedürfnis oder auch ihr Umgang mit Krisen, wie den beiden Fehlgeburten. Jetzt gleich nach dem Abspann hört ihr noch, welche Frage sie meinem nächsten Gast gestellt hat. Vorher aber nochmal vielen, vielen Dank an alle, die in Nürnberg vor Ort dabei waren beim ARD Sounds Festival. Ihr wart so ein tolles Publikum. Und natürlich danke an Luis Klamroth für diese herrliche Überraschung. Mein Team und ich hatten Riesenspaß dabei, uns für diese Live-Aufzeichnung solche Special-Aktionen auszudenken. Und dann sind die auch noch alle so aufgegangen, beziehungsweise haben zum Teil auch viel besser funktioniert als gedacht. Ich war zum Beispiel echt überrascht, wie viele Parallelen es dann doch gibt zwischen Reality-Fernsehen und Polit-Talk. Und ihr habt sicher auch gemerkt, es ist nochmal eine ganz andere Art von Gespräch, die man auf so einer Bühne führt. Ich habe jetzt jedenfalls richtig Bock, das noch öfter zu machen. Ein weiterer Termin steht auch schon dick und fett in meinem Kalender, nämlich der 20. Juni. Da gibt es Deutschland 3000 live auf dem Hurricane Festival. Wie geil ist das denn bitte? Falls ihr jetzt aber da nicht dabei sein könnt, dann schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare zu dieser Folge, in welche Stadt wir als nächstes kommen sollen. Ich bin Eva Schulz, ihr findet mich auf Instagram, YouTube und natürlich allen Podcast-Plattformen. Wenn ihr keine weiteren Folgen oder Live-Ankündigungen verpassen wollt, klickt da am besten direkt auf Abonnieren oder Folgen. Und dann hören wir uns hier übernächsten Mittwoch wieder. Ganz zum Schluss noch eine Podcast-Empfehlung. Vielleicht kennt ihr Das schaffst du nie, dieses absolut wilde Challenge-Format vom Bayerischen Rundfunk. Da stellt Spielleiter Marc Seibold die Hosts Julia Tschugi-Nageler und Sebastian Meinberg immer vor richtig absurde und sehr unterhaltsame Herausforderungen. Bisher gab es das vor allem auf YouTube. Jetzt haben die drei aber auch einen Podcast gestartet, der nochmal ganz andere Aufgaben bereithält. Tschugi und Sebastian sind dafür immer alleine im Studio und zwar ohne Internet. Sie müssen nur mit Telefon und ihrem Adressbuch die Rätsel lösen, die Marc ihnen stellt. Ich liebe diese Idee und fand die ersten Folgen schon mega. Also hört doch mal rein. Den Link zu Allein Offline, dem Das schaffst du nie Rätsel-Podcast, findet ihr in den Shownotes. An dieser Folge haben mitgearbeitet Isabella Huber, Kim Vanessa Schang, Axel Schöning und Ruby Ann Schwital. Und das Sounddesign kommt von Soundquadrat.
Du musst mir noch eine Frage für meinen nächsten Gast mitgeben.
Was ist dein liebstes Spaßgetränk?